dann ist man halt, muss man halt los. Und dann hatte ich diesen Zettel, ich kann meine Schrift schon so nicht lesen, aber wenn ich jetzt auch noch schnell schreibe, war es eine ganz Katastrophe. Und dann stand ich da vorne mit diesem Zettel und dachte, das ist klasse.
Der Sprung ins kalte Wasser mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Heidi Reicheneck.
Jutta, gar nicht lange her, da hatten wir ein spannendes Gespräch. Was gibt's denn Neues seitdem?
Wir haben eigentlich nur spannende Gespräche. Also das entpuppt sich ja also als eine Wundertüte der Spannung. Was es bei mir Neues gibt, ja, eine ganze Menge. Aber bevor ich jetzt da in dem Beruflichen bleibe, sage ich mal etwas aus dem Alltag. Neulich klingelt es bei mir und ich dachte, es sei jetzt wieder irgendwie so ein Online-Ding. Aber es standen 3 Polizisten vor der Türe. So richtig mit Schockmoment. Ich sagte, was haben ich für ein Verbrechen begangen? Und dann sagten die, nein, also es wurde in der Umgebung eingebrochen und sie würden eine Einbruchsberatung anbieten. Und ich könnte die und die Nummer wählen. Wenn ich das dann mache, dann würden sie mir sagen, was man jetzt bei mir, da würden sie dann rumlaufen. Das würde so 3 Stunden dauern. Dann sagten, 3 Stunden für diese Wohnung? Ja, wow. Also jedenfalls waren die da und es fing schon mal mit einem riesigen Lob an. Nämlich, ich habe keine Abstreifmatte. Und das ist super, weil nämlich potenzielle Einbrecher diese Abstreifmatten immer ein kleines bisschen verschieben. Und wenn man dann abends nach Hause kommt, dann denkt man, ach, diese Matte liegt ja gar nicht ordentlich und dreht sie wieder. Und dann wissen die, aha, die sind ja da. Während wenn sie dann weiter verschoben liegt, weiß man, die Einwohner oder Bewohner dieser Wohnung sind nicht da. Das war das Erste. Das Zweite war,
ich muss heute Abend unbedingt auf meine Abstreichmappe gucken.
Sister, praktische Tipps. Dann sagten sie, machen sie immer so, bevor sie den Schlüssel umdrehen. Und dann sagte ich, habe aber keine elektrisch öffnende
da
Tür.
Da uns niemand sieht, muss man sagen, dir wurde empfohlen, mit der Hand vorm Gesicht rumzuwedeln.
Und dann sagte man mir, ja, der andere Trick, der zunehmend angewendet wird, ist, dass man so wie Spinnenfäden, also Fäden, die man überhaupt nicht sieht, vor die Türe spannt, weil wenn das dann durchbrochen ist, sieht man wieder, die Bewohner sind da. Und jetzt höre ich mal auf, damit zu erzählen. Jedenfalls hat sich dieser Besuch absolut gelohnt. Das, was man mir hauptsächlich empfohlen hat, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so alles durchsetzen kann und umsetzen kann. Aber so eine kostenlose Beratung, die Polizei, dein Freund und Helfer, habe ich so noch nie erfahren. Das war meine Geschichte. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine.
Bei mir ist auch was in der Wohnung passiert. Ich habe Balkonpflanzen.
Ui.
Ja, aber es gibt schon Wetten bei den Nachbarn, wie lange die überleben. Ich habe da nicht so einen guten Ruf, was den grünen Daumen anbelangt. Ansonsten gibt es noch eine interessante Veränderung. Ich habe ja 2 Jahre lang bewusst eine Talkshow-Pause gemacht. Das ist
also
jetzt
eine Pause, Talkshow-Einladungen anzunehmen.
Genau.
So, das ist dann immer die so Frauen wie du, wo ich dann gesagt bekomme, sagen Sie doch nicht, dass Frauen das machen. Immer wenn wir versuchen, eine Frau in eine Talkshow zu bekommen, sagen die nein. Und
naja, ich habe viele Jahre lang ja gesagt, aber es war jetzt so eine Situation, wo ich dachte, nee, ich muss jetzt erstmal wissen, von welcher Position ich spreche. Und dann war ich, habe mich ja beim Paritätischen neu angefangen, dachte, muss die auch erstmal kennenlernen und die soll mich kennenlernen, eh so eins so auf dem Bildschirm sehen. Jetzt hat sich aber was verändert. Als ich das letzte Mal in der Talkshow war, war meine Tochter 2 Jahre jünger. Jetzt ist die in so einem Alter, wo die sich ernsthaft Gedanken macht. Und hat
wie alt ist sie denn?
Na, die ist jetzt 13,5 und jetzt hat sich so intensiv mit der Bildungspolitik an ihrer Schule beschäftigt, dass sie jetzt natürlich sofort Aufträge hat, was ich alles mal ansprechen soll, wenn ich jetzt schon mal in
das
so einer Talkshow
cool
sitze. Ja, also Gib mir mal zwei Beispiele,
bevor wir zu unserer wunderbaren Person des heutigen Tages kommen.
Was ich unbedingt sagen soll?
Ja.
Na, die findet es ganz schlimm, dass der Berliner Senat in der Schulen spart und jetzt sozusagen ihr Nachmittagskurs im Tanzen eingespart wird. Und was bei den Schwimmbädern passiert, die haben ja nochmal jetzt Schulschwimmen in ihrer Schule, also nochmal in der 7. Klasse. Und da wird jetzt, also das wird teurer und es gibt keine Busse mehr, die Kinder hinfahren. Das heißt, die rennen oft mit nassen Haaren und so.
So richtig
und da ist
konkrete Sachen.
Ja, da ist, ja, und das er hat auch
klar. Hast du auch gesagt, was du ansehen sollst und solche
Bananen? Das kommt noch, pass mal auf.
Das kommt. Heidi.
Ja, moin.
Moin. Tag, dass du da bist. Das
ja,
ist großartig, welche Ehre. Also bei dem vollständig ausgeplanten Leben. Sie hat uns ja erzählt, wie ihr Senatorinnenleben war. Und wenn ich da noch 3 Schippen drauflege, kann ich mir dein Leben vorstellen.
Da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob man da noch Schippen drauflegen muss. Also ich glaube, als Senatorin, da hat man
es
auch eine ganze Menge zu tun.
Es geht irgendwann gar nicht mehr. Ich finde es immer ein bisschen so übergriffig, wenn man mich vorstellt, weil meistens werden Dinge gesagt, die mir relativ egal sind, ja, was weiß ich. Deshalb stellen wir dich auch nicht vor, sondern bitten dich einfach so mal die wichtigsten Dinge, was du wichtig findest, dass man von dir weiß.
Also besonders wichtig ist es mir, dass ich jahrelang in der Jugendhilfe gearbeitet habe.
Sie heißt Heidi Reichneck. Entschuldigung. Also.
Oh mein Gott, unsere guten Sitten bleiben auf der Strecke. Heidi Reichneck, unser Gast heute. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Mein Name ist schon mal ein guter Anfang, wenn man den weiß. Aber vor allen Dingen habe ich viele Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet. Und das ist mir besonders wichtig, weil das war eine unglaublich tolle Zeit. Und ich freue mich auch irgendwann wieder dahin zurückzukehren. Und das ist eigentlich auch so meine Hauptmotivation, jetzt Politik zu machen. Kinder, Jugendliche, Familien, gerade die, denen es nicht so gut geht. Und ja, ich habe das so lange gemacht, bis meine Partei sich entschlossen hat, mich in den Bundestag zu schicken, wofür ich ihr immer noch sehr dankbar bin. Und mir ist auch sehr wichtig, dass ich in Sachsen-Anhalt aufgewachsen bin, weil ich da ein gewisses Frauenbild mitbekommen habe, ein gewisses Rollenverständnis, was ich, wie ich dann im Westen feststellen konnte, doch sehr unterschiedlich von dem war, was da eben so vorherrschte. Also
das,
gleiche Arbeitsteilung.
Kann ich sehr stark bestätigen.
Genau,
ja,
also. Was mich, glaube ich, sehr geprägt hat. Und vor allen Dingen es ist mir wichtig, dass ich ganz, ganz viele junge Menschen habe, vor allen Dingen junge Frauen und junge queere Personen, die mir sagen, dass sie sich durch mich politisiert haben und deswegen aktiv werden. Und darauf bin ich unfassbar stolz. Das ist bisher meine größte Leistung, so viele junge Menschen für Politik begeistert zu haben. Vor allem so viele Menschen, die sonst traditionell eben nicht in der Politik drin sind.
Und ist es dann auch so? Hast du den Eindruck, die sagen dir das nur? Oder hast du auch den Eindruck, es ist wirklich, die machen das dann auch?
Die machen das. Also die treten in unsere Partei ein, was natürlich super ist, weil wir können die gut gebrauchen. Aber die erzählen mir auch, was sie so machen. Also, dass sie an Demos teilnehmen, dass sie an ihren Schulen Infoveranstaltungen organisieren, dass sie sich solidarisieren mit Geflüchteten, mit queeren Personen und so weiter und so fort. Also die haben da auch richtig konkrete Punkte und ich finde es einfach so klasse.
Ihr seid schon wieder mitten im Geschehen. Ich muss mal ganz kurz als sozusagen Nachvollziehbarkeitspolizei auftreten und sagen, wenn man Heidi vorstellt, ist natürlich, glaube ich, noch ein Begriff wichtig, ja, weil irgendwann ist Heidi Gruppenvorsitzende geworden.
Was alleine schon ein gewöhnungsbedürftiger Ausdruck ist, weil wir haben ja normalerweise Fraktionsvorsitzende, aber bei den Linken
dazu
heißt
reden
das,
wir vielleicht. Naja, yeah. Das hatte jetzt
also
heißt
unsere
die,
Schuld war es nicht.
Über die Situation reden wir vielleicht auch. Und dann war sie Spitzenkandidatin und ein Grund, warum wir sie eingeladen haben, ist, das hat ja auch dir so sehr gefallen, weil nach einer Rede titelte dann eine Zeitung, der Bundestag hat endlich wieder eine Queen und gemeint war Heidi.
Ja. Und das zu einer Zeit, wo wir dachten, also die Frauen gehen absolut den Bach runter, ja, also verlieren in den Parlamenten. Wir konnten uns lange nicht vorstellen, wissen ja immer noch nicht. Also man sollte sagen, heute, ja, der Tag, an dem wir mit Heidi sprechen, wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt, aber noch nicht die Besetzung der Ministerämter. Insofern hoffen wir, dass es einigermaßen paritätisch ausgeht, wissen es aber nicht, nur um jetzt den Zeitpunkt da einzuordnen. Aber es war toll, dann eine richtige Queen zu haben, ja, so.
Ich hab's ja nicht so mit Monarchen, ne? Also ich fand das natürlich sehr, sehr lieb, aber
ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich, als die Queen mal in Berlin zu Besuch war, ihren Mann kennenlernen durfte, weil der an dem Partnertisch saß und neben mir. Und er und ich fanden diese Queen in ihrem Alter und in ihrer Würde irgendwie großartig.
Und passt eine Monarchin so gar nicht zu dem auch. Bild, was man von Heidi hat.
Nein,
insofern
aber,
ist der Queen-Gedanke dort, glaube ich, ganz
trotzdem,
anders.
Ich fand das trotzdem
anders
gut.
Gemeint.
Heidi, wir sprechen ja über den Sprung ins Wasser und natürlich hat sie das irgendwie mit eingeführt, weil sie ja dann Schwimmlehrerin wurde, weil sie sagte, sie ist auch eine Frau aus dem Osten und von den Diäten und Nachzahlungen will sie nicht leben, sondern Erwerbstätigkeit gehört dazu. Und ich saß da relativ sprachlos, weil ich dachte, oh, also so Schwimmlehrerin an Schulen zu sein, ist ja meist ehrenamtlich oder mit einer Aufwandsentschädigung verbunden. Aber das war so ein bisschen ihr Sprung ins Wasser und wir möchten auch da gar nicht irgendwie dir was ins Mund legen. Was würdest du denn als deinen Sprung ins Wasser verstehen? Als etwas, ja, wo du vorher gar nicht vielleicht so denken konntest, das mache ich oder was von außen einstürmte oder ja, wie würdest du damit umgehen?
Also ich finde, in der Politik gibt es immer viele Sprünge. Das fängt damit an, sich für den Sprung in den Bundestag zu entscheiden und da um ein Mandat zu kämpfen. Aber wenn ich jetzt so die letzten Monate mir anschaue, dann war es vor allem der Sprung, Spitzenkandidatin für die Linke zu werden in einer Zeit, wo nahezu jeder unsere Partei schon abgeschrieben hatte, wo alle gesagt haben, das wird nichts mehr. Da ist jetzt ein Teil gegangen, der so unfassbar wichtig war und jetzt schaffen sie es nicht mehr. Und in dem Moment zu sagen, doch, jetzt erst recht.
Aus diesem Spirit raus, weil man sagt ja auch oft, es ist ein dankbares Geschäft, Organisationen zu übernehmen, die am Boden liegen. Also es kann nicht schlimmer werden, man kann nur siegen.
Ja, aber das hat mich in der Tat auch motiviert, weil ich dachte, okay, wir sind am Boden, also wir können ja am Ende nichts mehr verlieren, wir können nur noch gewinnen und das haben wir ja auch im Endeffekt. Aber natürlich ist es trotzdem ein Moment, wo man sich genau überlegen muss, mache ich das jetzt, weil man hat natürlich eine riesen Aufgabe und von außen bekommt man eigentlich nur Gegenwind. Also das heißt die ganze Zeit, warum tun sie sich das an, das bringt doch nichts, ihr könnt es doch lassen. Man wird irgendwie gar nicht wahrgenommen, die Presse berichtet nicht über einen, sondern man muss da wirklich irgendwie jeden Zentimeter erkämpfen. Aber das haben wir zusammen gemacht, also ja nicht nur ich, sondern auch mit Jan van Aken als Spitzenkandidat, mit Ines als Parteivorsitzender, mit Sören als meinem Co-Vorsitzenden und mit mittlerweile ja über 100.000 Mitgliedern, mit den Silberlocken, mit den Landesverbänden. Also
weil das kam doch alles später, als du das entschieden hast, da waren doch noch nicht diese 100.000, also das war doch alles überhaupt nicht in Sicht. Und diese Silberlocken, das war doch auch die, also das, die wurden doch noch nicht so genannt, als du ins Amt kamst, richtig?
Ja, das war schon, die gab's da schon, die hatten sich da schon hingestellt.
Genau, und die haben ihre Haare nicht gefärbt.
Genau, aber die haben damals schon gesagt, auch wir sind bereit, nochmal alles in die Waagschale zu werfen für die Linke.
Aber sie wurden noch nicht als die Silberlocken.
Ja, doch, das hat Gregor relativ schnell sich dieses Branding ausgedacht und dann auch wirklich durchgezogen.
Ich dachte immer, es sei nach dir gewesen. Aber gut, das weißt du besser.
Ja, aber es gab dann diesen Moment, wo wirklich die ganze Partei zusammengerückt ist. Also ich meine, wir sind ja als Linke jetzt nicht unbedingt bekannt gewesen als die harmonische Gruppierung. Und das war aber der Moment, wo alle gesagt haben, ey, wir lassen uns nicht kaputt machen, weder von außen und erst recht nicht von innen. Und das war natürlich für alle so ein Sprung. Also es war eigentlich für alle ein Sprung ins Wasser, aber natürlich für mich an der Stelle auch.
Jetzt hast du gesagt, du hast dich entschieden. Hast du da... Wurdest du gefragt oder hast du die Hand gehoben und sagtest, ich will jetzt, wie geht, also ich bin ja nicht aus der Politik. Katja kann das wahrscheinlich auch alles sagen, aber deshalb frage ich.
Es gibt diesen klassischen Parteitagssatz, viele Genossinnen und Genossen haben mich gefragt, kennst du, ne? Also es war aber schon durchaus so, dass ich mich da jetzt nicht vorgedrängelt habe, sondern gesagt habe, ich bin bereit dazu, das zu versuchen mit euch, wenn ihr das als gute Lösung empfindet. Es gab viele Runden, es gab andere Vorschläge, am Endeffekt hat man sich darauf geeinigt, Jan und ich machen das und dann haben wir das gemacht. Oh, und das war's
am Ende.
Hast du
lange mit Jan dann geredet? Katja, du darfst auch gleich was reden.
Aber ich war so gespannt, weil sie dich noch nicht kennt.
Ja. Und wenn dann mal jemand aus der Wissenschaft kommt, dann darfst du alles fragen, weil dieses. Hast du dann lange mit Jan, habt ihr das so mal ausprobiert, ob ihr ein gutes Paar seid so?
Das Lustige ist ja, wir haben uns ja quasi genau verpasst im Bundestag. Ne? Also er war schon draußen, dann bin ich reingekommen. Wir kannten uns vom Namen her vielleicht, aber sonst überhaupt nicht. Aber es hat funktioniert. So, also wir sind da beide rangegangen und kamen ja aus verschiedenen Ecken, hatten verschiedene Hintergründe, vielleicht auch nicht unbedingt die sonst zusammengehören, aber haben gemerkt, ey, der ist sympathisch, die ist sympathisch, der will was erreichen, die will was erreichen und dann hat's funktioniert. Und da gab's auch nie, also das ist ja relativ selten in der Partei, es gab nie irgendwie die Kabeleien, wer geht vor welche Kamera und wer sagt welchen Satz, sondern wir haben gesagt, hier, du machst den Jahresfernsehen, ich mach die sozialen Medien und ich mach viel den sozialen Bereich, Familienbereich, du machst viel Außenpolitik und das hat sich einfach unglaublich gut ergänzt.
Und als du zur Queen gekürt wurdest, wollte er da nicht King sein?
Nee, das zeichnet ihn und viele andere auch aus, dass er da gesagt hat, mega. Also das unterstütze ich und das finde ich klasse.
Also, na also Männer, nehmt euch mal hier ein Vorbild, kann ich nur sagen.
Das kann er auf jeden Fall ausgezeichnet.
Ich mache ja immer so kleine Tipps am Rande.
Ja, ein sehr wichtiger Tipp. Bevor du Anlauf genommen hast oder gefragt wurdest, das war ja der Weg, du bist ja jetzt nicht direkt vom Studium gleich in den Bundestag rein, sondern du warst in der Jugendhilfe. Ja. Und hast du auch in einer, erzähl mal was, der Ort, wo du herkommst, dass wir so in das Setting reingeführt werden, wo du warst, bevor du dann in Berlin aktiv wurdest.
Also ich habe angefangen im Osnabrücker Land in Bad Essen beziehungsweise Bohmte. Da war ich in einer Einrichtung für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in einer sogenannten Clearingstelle. Also das war um 2015, als ja viele Menschen zu uns gekommen sind und eben auch gerade junge Männer, die unter 18 ohne ihre Familien sich auf den Weg gemacht hatten und die ja dann natürlich unter diesen ganzen Jugendhilfebereich gefallen sind. Und ich habe da vor allen Dingen so Sprach- und Kulturfachkraft hieß das, aber ich habe vor allen Dingen auch Deutschunterricht gemacht, weil die noch nicht alle Schulplätze hatten. Und es war einfach wirklich toll. Es waren so tolle Jungs, die wirklich alles dafür gegeben haben, ihren Schulabschluss zu machen, eine Ausbildung zu bekommen, die ihre Familie nachziehen lassen wollten. Man hat diese ganzen Prozesse mitbekommen, ne? diese Anhörung beim BAMF und auch diese ganzen Bescheide, die man dann bekommen hat. Also es war auf der einen Seite total furchtbar, das alles mitzuerleben, was die durchmachen mussten, aber auch so motivierend, weil die kamen hierher. Die waren so dankbar, also die waren so dankbar, in diesem Land zu sein, so dankbar, dass sie irgendwie frei ihre Meinung äußern konnten. Die waren so begeistert von der Polizei, weil die denen nichts getan hat, ne? Also gerade wo Linke ganz viel Kritik haben, ich erinnere mich noch, dass ich denen mal gesagt habe, wir waren so im lockeren Gespräch, darf ja da Ne? Und ich habe gesagt, ja, Angela Merkel finde ich jetzt nicht so super. Und sie meinten, ja, aber du kannst das sagen und du kriegst kein Problem, wenn du das sagst. Wie toll ist das denn? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja krass, also was haben
die
wir
Polizei
hier eigentlich?
Die wird heute auch mehrmals positiv erwähnt.
Also,
in der
die Jungs waren da, die wollten auch alle gerne Polizisten werden, dürfen sie aber nicht wegen Staatsbürgerschaft und so weiter und tralala. Aber die haben mir da nochmal so einen ganz anderen Blick mitgegeben, was es auch eigentlich sich zu erkämpfen und zu verteidigen lohnt. Also und dann, nachdem diese Clearingstelle irgendwann ja auch schließen musste, weil dann kam ja nicht mehr so viel und dann baut man das ja alles ab. Ich meine, ihr kennt das, ne? Anstatt Strukturen zu halten. Egal, bin ich dann in so ein Demokratieförderprojekt, Demokratie Leben finanziert, bei einem Jugendhilfeträger.
Ja, Koalitionshürde geschafft, das habe ich noch gehört heute.
Und habe dann in Belm, also auch Osnabrücker Land, bei einem Jugendhilfeträger, bei den ökumenischen Jugendhilfen gearbeitet, in diesem Bereich Demokratiestärkung, Radikalisierungsprävention. Und bin dann, nachdem dieses Projekt vorbei war, ne, weil man kennt das, die laufen ja immer nur 2-3 Jahre und dann soll es die Kommune.
Das ist schrecklich.
Ja, also Projekt ist großer
Fan. Nicht nur die kurze Laufzeit, sondern auch, dass es nicht evaluiert wird. Und dass man da nichts lernt davon. Ja, das geht dann.
Ja, aber es heißt dann immer, die Kommunen sollen es dann finanzieren, wenn es gut läuft. Aber die haben ja kein Geld. Also es ist halt wirklich jedes Mal das Gleiche. Und überhaupt erstmal alles aufzubauen, diese ganzen Abrechnungen, ich kann ich mich stundenlang drüber auslassen. Auf jeden Fall bin ich dann ins nächste Projekt. Da ging es dann um Quartiersmanagement. Dann kam Corona, da kann sehr viel managen im Quartier, wenn keiner sich mehr treffen darf. Und dann bin ich halt ganz klassisch mit in die Jugendhilfe reingerutscht, also auch mit Fortbildung und so weiter. Und habe dann Fälle mit meinen KollegInnen mit übernommen. Ich habe vor allen Dingen auch Schulbegleitung gemacht während Corona. Ich hatte eine intensivpädagogische Gruppe in der Grundschule. Das fand ich halt so ein bisschen tolle Grundschule, tolle Leute, aber die Kinder, die halt, ich sag mal, auffällig waren, die hatten dann so eine separate Nachmittagsbetreuung, was ich einfach problematisch finde, die dann da rauszuziehen. Und dank Corona, das einzig Positive an der Sache war, dass die wieder in ihren Klassenverbänden waren und man mit denen so dann arbeiten konnte. Aber das waren einfach so tolle Erfahrungen. Ich kann da so viel berichten. Also auch die Kinder, die diese ganzen Corona-Maßnahmen ohne zu murren mitmachen. Ja, und dann sitzt du irgendwie später im Bundestag und diese ganzen AfDler regen sich auf, wie schlimm das ist, eine Maske zu tragen. Und für die Kinder war das überhaupt kein Problem, weil die wollten sich gegenseitig schützen. Also sie haben dann die Masken getauscht, weil der eine hatte Paw Patrol und der andere Spider-Man. Aber sie haben
nicht ganz so ist, ja,
also ich muss jetzt hier mal eingreifen, liebe Katja. Also du bist ja in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Ja. Du hast gesagt, du bist richtig froh, dass so die feministischen Werte da
ohne,
in
dass
dir...
Ohne, dass Feminismus wirklich genannt wurde übrigens. Ne? Also das ist ja das ganz Spannende.
Ja, ich habe das jetzt abgekürzt, genau. Und würde das mal so bezeichnen. Was hatte ich denn dann nach Osnabrück in den Westen gezogen?
Na, erst war ich in Marburg und habe da meinen Master gemacht, weil die so einen spannenden Studiengang hatten. Genau, da lag es daran, dass dort dieser Studiengang so spannend war. Da habe ich mich danach orientiert. Und nach Osnabrück.
Tatsächlich hast du so Blätter gewälzt und hast geguckt, wo sind die Studiengänge spannend?
Genau, ich habe meinen Bachelor in Halle-Saale gemacht und ein Auststudium in Politikwissenschaft und wollte dann was in die Richtung machen. Das gab es in Halle nicht mehr, sondern eben in Marburg. Und dann bin ich halt dahin. Und in
Osnabrück. Das spricht immerhin für die Transparenz unseres Wissenschaftssystems mittlerweile. Hat lange gedauert, aber jetzt dann haben wir es. Genau, und dann bist du da hängen geblieben.
Naja, und dann bin ich nach Osnabrück, also auch aus beruflichen Gründen, beziehungsweise damals noch aus Beziehungsgründen. Das hat sich dann erledigt, aber ich bin immer noch in Osnabrück und bin da auch wirklich froh drum. Also es ist einfach eine tolle Stadt und ich habe da natürlich jetzt auch meine ganzen KollegInnen, FreundInnen, den ganzen sozialen Zirkel.
Die Liebe hat dich nach Osnabrück gebracht.
Ja, die Wahnsinn. Ist, die hat es dann halt nicht ausgehalten, aber dafür gibt's jetzt eine neue und das ist ja auch.
Die Liebe zu Niedersachsen ist offensichtlich geblieben und dann gab es doch irgendwann First Contact.
Sag nur nichts gegen Niedersachsen, ja. Gell? Da bin ich ja viel tätig im Moment. Niedersachsen ist toll und Osnabrück ist auf gutem Wege. Ich habe noch eine Frage. Du sprichst jetzt immer von
ganz viele Fragen.
Ja, jetzt sprachst du. Ich stelle Fragen zu dem, was sie bislang gesagt hat. Hattest du da tatsächlich Jungs, nur Jungs?
Ja, das war nur Jungs, weil überraschenderweise dieser ganze Weg, diese ganze Flucht über verschiedene Ländergrenzen, übers Meer mit Schleppern, die dich verprügeln, mit Booten, die nicht seetauglich sind, das schickt eine Familie selten Mädchen. Also es das gab auch einige,
genau.
Später habe ich auch mit Mädchen gearbeitet, also vor allem aus Eritrea. Aber ja, natürlich schicken die jungen Männer. Man kann sich vorstellen, was Frauen da passiert, ne?
Der Grund, warum ich fragte, ist ganz einfach jener, du darfst dann jetzt gleich, ist ganz einfach jener, dass man ja dann mit Jungs zusammentrifft, die eigentlich in ganz anderen Kulturen großgezogen wurden und die ja dich erstmal akzeptieren mussten, ja, als erwerbstätige Person, die in Macht ist.
Das war nie ein Problem.
Das war nie ein Problem.
Nee, also
das
absolut
widerspricht ja ganz vielen Mythen, ja, dass man sagt, also man sollte diese Jungs dann eher dann auch von Männern erziehen lassen, weil die ansonsten erstmal Kulturen zu akzeptieren haben, die ganz fremd in ihren sind.
Also ich will das jetzt gar nicht so pauschal sagen, dass das immer super funktioniert, aber die Jungs, die ich kennengelernt habe, die hatten unfassbar großen Respekt vor uns. Die waren auch einfach dankbar, dass sie jemanden unterstützt hat. Also da gab es nie Reibereien, im Gegenteil, man hat sich halt viel ausgetauscht, auch über Religion zum Beispiel. Also ich habe auch da nochmal gemerkt, wie wichtig Religion denen war, weil das so das Einzige war, was sie überhaupt noch mitnehmen konnten. Die Familie musste ja noch warten und so weiter. Also das war einfach wirklich bereichernd. Genau deswegen reagiere ich auch so allergisch, wenn man jetzt immer die ganze Zeit das Thema Migration und Gewalt und so weiter vermischt. Weil diese ganzen Positivbeispiele, diese 99%, die ich erlebt habe, ja, für mich ist das auch immer ein Angriff auf meine Jungs. Und die haben jetzt fast alle eine Ausbildung, die arbeiten. Und ich habe neulich einen lustigerweise in Hannover am Bahnhof getroffen, als ich da umsteigen musste. Und der dann zu mir gesagt hat, hey, ich freue mich so, ich kann bald einen deutschen Pass beantragen. Und ich dachte,
das ist auch so ein Takeaway. Ja, wenn man früh anfängt, wenn die Leute kommen und man gibt sie dann wirklich in den guten Unterricht, man macht Sprachtraining, Sprachausbildung, dass das der viel bessere Weg ist, als sie erstmal wegzusperren und sie warten lassen, bis dann überhaupt welche Bildungsmaßnahmen beginnen. Jetzt bist du endlich. Endlich.
Ach, das Thema lädt mich auch ein. Ja. Aber jetzt wollte ich, wir wissen jetzt, wie du nach Osnabrück gekommen bist. Und irgendwann gab es ja aber einen First Contact mit der Linken. Wie kam das?
Da gab es gar nicht so den konkreten Moment. Ich bin 2015 eingetreten, also relativ spät. Ich war da 27, jetzt kommen ja irgendwie alle schon mit 14, 15. Ich finde das total beeindruckend übrigens. Es gab so viele Momente, wo ich wütend war, wo ich gemerkt habe, okay, soziale Ungerechtigkeit, es passiert irgendwie nichts, es wird nichts dagegen gemacht. Also ich will nicht mehr wütend auf dem Sofa sitzen, ich will selber die Person sein, die vielleicht was dagegen machen kann. Und ich bin dann eingetreten, bin in meinen Kreisverband und zur damaligen Zeit waren da irgendwie 10 Leute, davon waren 9 Männer und 8 mindestens irgendwie über 60 oder so. Die waren trotzdem alle super nett. Die eine Frau, die da war, war total happy, dass eine andere Frau kam. Das hat sich mittlerweile sehr gewandelt. Aber es war einfach eine tolle kleine Gemeinschaft, auch gerade natürlich im Westen. Ne? Und dann fing es halt an mit Infoständen und dann waren Kommunalwahlen und dann hat sich das irgendwie, dann ist es eskaliert.
Also man muss sagen, manchmal der Eintritt in eine Partei kann auch echt zum Kultur Schock führen, kann ja nur mal sagen, ich war so hippie-mäßig drauf, habe seitdem ich 14 war, vegetarisch gegessen, was in Sachsen in den 90ern echt schwierig ist, weil es da eigentlich immer nur Salat und Pommes gab und ansonsten nichts.
Käsebrot.
Ja, gut, das auch, aber so mit dicker Butter und so drauf. Und dann haben wir halt als Jugend so eine Wahlkampftour gemacht und so und die Genossen vor Ort wollten uns was Gutes tun, haben halt jeden Abend Bratwurst gemacht in jeder Stadt und wir hatten so zur Hälfte Vegetarier, ja, und das war aber so, das passte schon ernährungsmäßig nicht zusammen. Und die Musik war natürlich, also ja, ging alles durcheinander. Aber insofern, ja, manchmal ist es ein Kulturschock. Finde ich aber auch schön, weil wenn man kulturell unter sich sein will, kann man ja in einen Club gehen. Warst du nicht auch irgendwie musikalisch unterwegs?
Nee, ich bin überhaupt nicht musikalisch. Ich höre gern Musik. Ich gehe auch gern auf Konzerte, also vor allen Dingen so in Richtung Metal, aber auch gern mal ein bisschen was Poppigeres. Das finde ich total super, aber selber bin ich gar nicht musikalisch.
Aber war das nie eine Frage, dass wenn du in eine Partei eintrittst, dann sind es die Linken?
War in der Tat nie eine Frage. Also ich hatte mich für Politik schon immer interessiert, vor allen Dingen aber auch für politische Theorie und die Frage, wie gestaltet man Gesellschaft, und habe mich auch für Tagespolitik interessiert, aber mich erst relativ spät mit Parteien auseinandergesetzt und da war für mich das von Anfang an sehr klar, dass es die Linke ist, weil sie halt einfach ein Gesellschaftsbild hat, das sich von allen anderen Parteien unterschieden hat, weil sie halt die Verteilungsfrage stellt, weil sie halt sagt, hier ist wirklich fundamental was ins Wanken geraten und wir müssen da rangehen. Und das hat mich damals beeindruckt und beeindruckt mich immer noch. Und deswegen war es die Linke. Also familiär geprägt war das so überhaupt nicht meine Partei. Also meine Eltern waren beide in der Kirche zu DDR-Zeiten, war jetzt irgendwie schon grundsätzlich gar nicht so das Allerbeste, was man machen konnte. Hatten jetzt auch nicht so die größte Begeisterung für das Regime, auch nicht für die SED. Also für uns war die PDS eher in der Familie so ein rotes Tuch, um es mal ganz klassisch zu sagen. Die sind jetzt total begeistert, finden das super, sagen auch, das hat sich sehr gewandelt.
Auch inhaltlich.
Ja, genau.
Die Linke hat ja da haben wir auch lange drauf hingearbeitet, richtig, dass die Linke sozusagen, also wirklich sich nicht nur von allem, wie sie ausstrahlen von den Leuten, sondern auch wie sie auch selber auftritt, was sie für Positionen
hat.
Woher
weißt du denn dann, dass sie jetzt auf ihre Tochter stolz sind?
Nein,
das
Entscheidende ist doch, dass die Linke wirklich das zusammen mit der SED-Vergangenheit sehr klar gebrochen hat und das auch nicht mehr ausstrahlt.
Genau, und das auch aufgearbeitet hat. Genau, ja. Und das muss man natürlich auch erstmal den Leuten deutlich machen. Und ich habe deswegen also auch in gewissem Maße Verständnis, wenn Menschen mit diesen Vorurteilen kommen. Da kann ich auch gut drüber reden. Es gibt ja einige, die werfen uns das vor mit dem genauen Wissen, dass es gar nicht stimmt, weil sie uns diskreditieren wollen. Das ist ja auch nichts Neues. Aber die wirklich ernsthafte Zweifel hegen, mit denen kann ich dann auch wirklich gut reden, weil ich sage, hey, ich verstehe euch. Ich hatte auch erst so meine Fremdeleien, aber habe festgestellt, hey, das stimmt alles gar nicht so, wie es euch immer erzählt wird, sondern es ist eine Partei, die das aufgearbeitet hat, im Gegensatz zu vielen anderen.
Ja, ja. Kommen diese Vorbehalte eher von Wessis oder von Leuten?
Sowohl als auch in der
sowohl
Tat.
Sowohl als ja. auch in der interessant, weil man immer dächte, ja gut, das war jetzt vorher.
Dann hast du die Linke kennengelernt, bist mit ihr im Bundestag, da haben wir uns begegnet.
War das für dich selbstverständlich?
Ja.
Ja, also da kommen wir gleich drauf. Ist dir das von Anfang an leicht gefallen, so auf der Vorderbühne zu sein, Verantwortung zu vor Leuten zu reden? Am Anfang waren das ja weniger, aber es wurden ja dann immer mehr. War dir das in die Wiege gelegt? Haben dir das deine Eltern beigebracht? Oder hast du damit
auch gar nicht so die Kaderschulung, wie immer alle denken. Also ich bin dann in den Kreisverband und dann hatten wir Kommunalwahlen. Dann bin ich zufällig durch den Platz, den ich da hatte, in den Stadtrat gerutscht und habe gesagt, dann will ich es aber auch machen. Ne? Zwei Linke bei einem 50-Personen-Stadtrat war auch super. Und bin dann auch in dem Landessprecherrat der Linksjugend gewesen und dann im Landesvorstand irgendwann Landesvorsitzende, weil halt natürlich auch irgendwie diese Partei immer Bedarf hat an Leuten. Ne? Ist ja alles ehrenamtlich bei uns, muss man ja auch irgendwie nebenbei dann wuppen. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich da meinen Beitrag leisten kann, mache ich das. Und das Reden, also ich war, oder ich bin immer noch nervös also vor bestimmten Reden.
Die Vorderbühne meine ich ja.
Ja genau, also ich habe das auch schon in mehreren Zeitungen gesagt, was mir immer keiner glaubt. Ich bin eigentlich total schüchtern. Also ich suche dieses Rampenlicht gar nicht. Also meine ersten Rede im Bundestag, mir war so unfassbar schlecht. Ne? Und danach auch immer noch. Langsam wird's besser. Ist ja alles eine Gewohnheitssache. Aber nee, also das war schon immer eine Überwindung. Aber ich habe da auch nicht irgendwie, ich habe das nicht trainiert. Ich habe da irgendwie keine Leute, die mir das vorschreiben oder sonst was. Ich glaube einfach, am Ende ist meine Mama schuld, die mir als Kind unfassbar viel vorgelesen hat und mich immer quasi mit Büchern eingedeckt hat. Und dadurch habe ich eine gewisse Liebe zur Sprache entwickelt. Also
ja, ja, aber das heißt ja noch nicht, dass man
gute Bücher und vorlesen.
Ja. Aber jetzt, ich meine, wir machen ja so Takeaways. Ja, man lernt ja auch daraus und das ist schon mal gut, wenn man jetzt dich so sieht, ja, dann denkt man ja nicht, dass du jetzt irgendwie Lampenfieber hast oder so etwas. Wie bist du dir denn da selbst? Hast du dann auf drei gezählt oder hast du so kleine Kniffe, wie du dann tatsächlich sagst, so, jetzt gehe ich nach vorne?
Nein, also wirklich, mittlerweile ist es einfacher, weil man halt auch
damals.
Also am Anfang so die erste Rede im Bundestag, ich glaube, können alle so bestätigen, ne, ist natürlich irgendwie, man ist nervös, man weiß, da sind Kameras, man hat dieses ganze Publikum. Es gibt ja im Bundestag zumindest diese Absprache, dass man bei der ersten Rede einer Person jetzt irgendwie nicht reinruft, keine Zwischenfragen stellt, mal gucken, wie das jetzt in dieser Wahlperiode läuft mit dieser großen AfD-Fraktion. Aber ich meine, ich wusste ja, also ich muss irgendwann, und das Gute war damals Gesine Lötsch, die da wirklich so eiskalt meinte, ihr müsst sofort ins kalte Wasser, so ihr redet so schnell es geht, haltet eure erste Rede. Auch ein kaltes Wasser. Also ich glaube, hätte ich es mir selber aussuchen können, weil ich zum ersten Mal rede, hätte ich einfach die ganze Zeit gesagt, nee, lieber nicht. Und dann hat man aber eine Gesine Lötsch, die sagt, nee, die Neuen müssen jetzt reden. Ja, und dann redest du halt.
Frauen als Vorbilder. Schon. Ja, sowieso.
Und
sowieso. Immer wieder ins kalte Wasser springen, ja. Learning by doing. Dann warst du im Bundestag und jetzt müssen wir mal über diesen komischen Titel Gruppenvorsitzende reden, weil ja, damit können viele ja nichts anfangen, ne? Weil normalerweise heißt das ja Fraktionsvorsitzende, weil die Mitglieder einer Partei im Bundestag bilden eine Fraktion. Als du aber dann zur Vorsitzenden dort gewählt wurdest, hieß das nur noch Gruppe. Das lag daran, dass eine Gruppe von 10 Abgeordneten dann die Fraktion verlassen haben, weil sie eine eigene Partei gegründet haben. Und just in der Situation hast du dann die Leitung übernommen. Und es ist ja eine echt harte Sache. Das muss, vielleicht kannst du das nochmal so erzählen, was das bedeutet, weil es gibt sofort weniger Geld. Ihr müsst mit Mitarbeitern, also du hattest irgendwie davor vielleicht Personalverantwortung als Abgeordnete für, sag mal, 1 bis 2 Handvoll Leute maximal und auf einmal hast du eine ganze Fraktion und dort steht dann Personalabbau notgedrungen. Wie ging es dir damit oder wie bist du das angegangen?
Also das war schon eine belastende Situation, glaube ich, für alle Beteiligten. Also wir wussten genau, dass das so kommen muss, dass wir Personal abbauen müssen. Wir haben dann Gespräche geführt. Wir haben natürlich auch versucht zu unterstützen, dass die dann andere Jobs bekommen, wobei das gar nicht so nötig war, weil wir einfach so gute Leute haben, dass sie sich bewerben konnten und dann durchaus auch gute Chancen hatten. Das hat mich immer sehr beruhigt, dass ich wusste, unsere Leute finden was, weil die einfach einen tollen Job gemacht haben. So, aber natürlich ist das nicht die Position, in der man sein will. Also man muss komplett runterfahren. Ich meine, auch der Partei ging es ja in dem Moment nicht wirklich gut, den Landesverbänden nicht. Man hat kaum noch Aufmerksamkeit, man kann kaum noch Anträge stellen, man kommt überhaupt nicht mehr vor. Also man sitzt da und denkt sich so, wie schaffen wir es denn jetzt, aus diesem Loch hier rauszukommen? Und natürlich, jede Partei hat ihre Differenzen und ihre Probleme und die lassen sich nicht einfach abspalten. Also selbst wenn ein Teil geht, was natürlich in dem Moment eher eine Befreiung war als alles andere, bleiben ja viele Konflikte trotzdem bestehen, auch bis heute. Also alles andere wäre ja verlogen, das jetzt irgendwie zu dementieren. Und wie gesagt, das ist in jeder Partei, in jedem Arbeitsverhältnis so. Aber dann einfach den Moment zu finden, sich zusammenzuraffen und zu versuchen, über das alles hinwegzusehen, das war ein Prozess, der ja dann doch überraschend gut funktioniert hat. Also auch, dass dann Gruppe und Partei wieder ein engeres Verhältnis zueinander gesucht haben. Also es war ja nun wirklich so, dass da eher gegeneinander agiert worden ist an vielen Stellen. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Und wir dann wirklich versucht haben, mit der Vergangenheit, die wir hatten, also ich meine, ich kann es ja aussprechen, Janine und Martin als Parteivorsitzende, Sören und ich haben gegen die beiden kandidiert. Wir haben beide verloren, überraschenderweise, und mussten dann auf einmal an der Stelle zusammenarbeiten. Aber es hat funktioniert. Und ich habe gesagt, ey Leute, wenn wir das hinkriegen, ja, mit dieser Vergangenheit, dann werdet ihr das doch bitte auch schaffen. So. Und das hat funktioniert. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Und das rechne ich so viel, also sowohl Janine als auch Martin sehr hoch an, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen es irgendwie zusammen hinkriegen. Mhm.
Mhm. Warst du da diejenige, die sagte, Leutchen, lasst uns zusammenarbeiten?
Das
warst
kam von so uns allen. Also wir alle, es war in dem Moment sicher nicht die größte Liebeshochzeit, aber es war ein Wissen, okay, also eigentlich haben wir miteinander jetzt nicht das Problem, dass wir irgendwie überhaupt nicht miteinander können, sondern wir sehen doch, wo uns das alles hingeführt hat und wie schaffen wir das jetzt wieder da rauszukommen. So, und da hatten die beiden einen genauso schweren Job wie Sören und ich.
Und für diesen Prozess des Schrumpfens, das kann einen ja immer mal treffen, wenn man ein Unternehmen hat oder eine Organisation.
Andere Parteien, die FDP
ja, schrumpft. Ja, oder eine Organisation, wo die Fördermittel weniger wären und so weiter. Das sind ja, gerade wenn man sehr sozial
eingeht. Schon vollständig in ihrem neuen Berufsleben.
Ja, wobei wir gerade ganz erfolgreich sozusagen Fördermittelanträge stellen. Aber egal. Haben auch tolle Projekte. Nee, aber es kann ja immer passieren, ne? So, man, das ist ja gerade, wenn man sozial eingestellt ist, echt so, ist nicht so das Leichteste. Was würdest du so als Empfehlung geben, wenn jemand mal vor so einem Schrumpfungsprozess steht? Gibt's irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das war mein Learning daraus?
Ich glaube vor allen Dingen die Tatsache, dass man mit sowas rechnen muss und sozusagen vorplanen muss. Also das ist mir jetzt auch wichtig, wenn wir jetzt die Fraktion wieder aufbauen, das ist jetzt die Luxussituation, dass wir uns Gedanken machen, okay, wie findet bei uns Personalentwicklung statt? Also wie unterstütze ich meine Mitarbeitenden zum Beispiel auch über Fortbildung, über Weiterqualifizierung, dass sie in der Lage sind, vielleicht auch sich nach anderen Jobs irgendwann umzuschauen, auch in höhere Positionen zu kommen. Vor allen Dingen natürlich auch eine Frauenförderung ist auch ganz klar. Also das ist mir wichtig, wenn wir jetzt auch die Fraktion wieder aufbauen, dass es da auch so eine Planung gibt, weil die Leute dann auch gut vorbereitet sind, sich was Neues zu suchen. Und ich glaube, das ist was, was wir an allen Stellen jetzt nochmal umsetzen können und was damals auch schon passiert ist. Also wie gesagt, die Leute haben auch ihre Jobs gefunden an vielen Stellen. Viele wollen jetzt auch, glaube ich, wieder zurückkommen. Das freut mich natürlich auch. Viele haben uns die Treue gehalten. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also in dem Moment hätten ja auch viele sagen können, ey, ob die reinkommen, wer weiß, wir bewerben uns weg, weil es gab die Möglichkeiten. Und wir haben Leute jetzt in der Gruppe gehabt, die jetzt in der Fraktion noch weiter beschäftigt sind, natürlich, die gesagt haben, nein, wir bleiben hier. Wir wissen nicht, was passiert. Es kann sein, dass es irgendwie komplett in den Untergang führt und wir dann gezwungen sind, was zu suchen. Aber wir bleiben hier, weil wir an diese Partei glauben, weil wir an diese Fraktion oder Gruppe glauben. Und also das ist einfach, also ich finde, das zeigt halt, mit wie viel Herzblut man dabei ist. Also das kann man gar nicht hoch genug hängen. Dafür kann man gar nicht dankbar genug sein. Die sind jetzt immer noch da und machen einen super Job.
Trittst du da manchmal so zurück und sagst, wow, das ist ja alles im Wunderland irgendwie. Jetzt war ich da am Anfang und nichts funktionierte. Wir waren marginalisiert. Also wir haben überhaupt nicht gedacht, dass man da ein paar Stimmen mehr bekommt. Und jetzt sind wir auf einmal so wieder erfolgreich. Alles schaut auf uns. Ist das zu schnell gegangen oder war das jetzt gar keine Überraschung für dich?
Ich glaube, überrascht hat es uns alle, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich meine, wir haben sicher alle an die Partei geglaubt und gekämpft, aber dass es so gut läuft, das zeigt aber auch einfach, wie wichtig es ist oder wie viel man erreichen kann, wenn die Leute wirklich zusammenarbeiten. Also ich meine, wir haben eine Politik, von der ich wirklich überzeugt bin. Wir haben Leute, die seit Jahr und Tag vor Ort ihr Gesicht für uns hinhalten, wenn sie Kommunalpolitik machen oder Infostände. Und denen hat man ja wirklich irgendwie jahrelang Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Ja, und die Partei wurde ja auch aus dem Inneren massiv attackiert. So, das ist natürlich nicht gerade hilfreich. Und man hat einfach in dem Moment gemerkt, dass da wirklich so eine Befreiung auch da war und eben auch so ein Wunsch, jetzt gemeinsam voranzukommen. Und da bin ich einfach allen dankbar, egal wie lange sie schon dabei sind, wie neu sie dabei sind, dass sie da ein Teil von waren.
Das ist aber bestimmt ja nur ein Punkt. Ein anderer Punkt mag ja wirklich sein, dass die anderen Parteien kein entsprechendes Programm entgegenhalten konnten. Ja, also insofern die Frage, wie viele von den Leuten, die euch gewählt haben, haben das aus Überzeugung getan und wie viele waren denn tatsächlich eher enttäuscht von anderen Parteien und haben euch dann, könnt ihr sowas, schaut ihr sowas nach?
Also wir können
nur
schauen.
Würdest du sagen, die Leute, ja, diese 10%, das sind wirklich alles Personen, die von uns und dem Parteiprogramm überzeugt sind. Ja, zwei ganz andere Dichte.
Also man kann natürlich schauen, wo die Leute hergekommen sind, ne? Und dann auch ein bisschen gucken, okay, die Wählerwanderung von den Grünen oder von der SPD zu uns, das wird wahrscheinlich auch vor allem eine Enttäuschung sein. Aber also ich kann das jetzt nicht so prozentual festmachen. Und ich glaube, die Leute, die besonders überzeugt sind, sind natürlich auch eingetreten. Wir haben jetzt über 100.000 Mitglieder.
Das würdest
ist wirklich
du als
unfassbar.
Festes Singst. Das würde ich nämlich auch sagen. Wahrscheinlich ist so das Eintreten, ja, dann
aber es haben uns auch viele aus Überzeugung gewählt. Also nicht nur, weil wir eine klare Kante gegen rechts gezeigt haben, sondern weil wir immer wieder soziale Themen angesprochen haben. Also wir mussten uns ja fokussieren, ne?
Die Klarkante Unbekannte gegen Rechts ist ganz stark mit einer Rede verbunden, zu der kommen wir gleich. Ich muss vorher aber noch was anderes loswerden als Frage. Und zwar, gab es in der Zeit, als alles so unsicher war oder man eher das Gefühl hat, wahrscheinlicher ist es, dass jetzt die Heidi und alle anderen da den Nachlassverwalter machen und es sozusagen alles nur noch abwickelt?
War ja auch nicht so viel, gar nicht mehr Nachlass da.
Ja, naja, also das, was das ist, war schon noch ein bisschen was, zu tun, was so, ja. Auf jeden Fall so eine Zeit, wo man wirklich dachte, also man muss ein echter Optimist sein, um hier noch zu hoffen, dass es wieder hochgeht. Gab es da irgendeinen Spruch, wo du gesagt hast, der ist dir besonders nahe gegangen oder den fandst du besonders blöd oder eine Frage, Bemerkung, die du nicht mehr hören konntest?
Also es war eher so dieses Allgemeine, ne? Warum tun sie sich das noch an? Glauben sie wirklich, sie haben noch eine Chance? Ist es nicht so, dass jetzt, wo Sarah Wagenknecht weg ist, sie das eh vergessen können? Also was haben sie eigentlich noch, wenn Sarah Wagenknecht nicht mehr da ist? Wo ich mir denke, also Entschuldigung, also wir sind hier eine ganze Partei mit wirklich unglaublich tollen Leuten, mit tollen Konzepten. Also das immer so zu fokussieren, das hat mich natürlich genervt. Und auch immer die Frage, wie stehen sie denn zum BSW und wie stehen sie denn dazu? Und wo ich mir denke, das ist mir eigentlich herzlich egal. Ich habe jetzt hier eine eigene Partei vor allen Dingen, mit der ich vorankommen möchte. So. Und da gehe ich mit meiner Energie rein. Also das
hat
war,
dich das
ich,
genervt,
so,
dass man deinen Erfolg sehr viel auf Social Media bezogen hat?
Zusammen, ne? Da eine gute Basis aufzubauen, also wirklich Kanäle aufzubauen, die auch viele FollowerInnen hatten und das natürlich auch schnell verbreiten konnten. Das ist sicher auch ein Punkt, der wichtig war, gute Inhalte nach vorne stellen. Aber ich bleibe dabei, also den Erfolg haben wir, weil wir an über 600.000 Haustüren waren, weil wir Sozialberatung anbieten. Das sind alles so Sachen, die den Menschen vor Ort helfen.
Das finde ich ganz wichtig, dass man das sagt, ja, weil man ja wirklich das dich auch, dich persönlich so kanalisiert hat. Naja, sie hat halt Erfolg, weil sie diese Digital Native da ist, mit diesen sozialen Medien, mit TikTok ja da gut umgehen kann. Und das auf einmal so in den Vordergrund gestellt wurde und die Inhalte eigentlich danach kamen.
Also es war ganz viel gut vorbereitet und aufgestellt und viel gemacht an Basisarbeit. Und trotzdem würde ich sagen, ist in der Politik manchmal so, es gibt katalysierende Momente, im Positiven wie im Negativen. Und
mein Gott, hast du das jetzt akademisch ausgedrückt?
Ja, kann ich auch. Also es gibt Momente, da läuft so, das läuft nicht. So, und das war, als Friedrich Merz dann mit der AfD zusammen stimmen wollte. Und da kamst du zu einer Rede. Du musst, glaube ich, uns nochmal erklären, wie kam es überhaupt zu der Rede, weil sich das manche gar nicht vorstellen können, wie die Situation da so ist in so einem Morgen im Bundestag.
Ja, also es gab diesen Antrag von der Union und bei jedem Antrag gibt es auch eine Debatte. Und da werden halt RednerInnen aufgestellt, die dann den Part ihrer Fraktion da übernehmen. Und das
die
war
wissen
ich
das meist ein paar Tage eher und können die Rede aufschreiben,
richtig,
normalerweise.
Genau. Wie lange wusstest du das vorher?
Genau, an dem Tag gab es ja zwei Reden, also von mir sozusagen. Also die erste war zu diesem Tagesordnungspunkt, zu diesem Top, das wusste ich vorher. Da wusste ich, dass ich an dieser Stelle rede, das konnte ich vorbereiten und habe diese Rede auch gehalten. Die war eigentlich auch ganz gut. Und dann kam ja dieser Moment, dass dieser Antrag durchgegangen ist mit Stimmen von Union, AfD, FDP und BSW. Damit haben wir alle nicht gerechnet. Wir hatten am Freitag einen weiteren Antrag der Union. Da war irgendwie die Sorge, dass dieser Antrag durchkommt. Am Mittwoch hieß es eigentlich, AfD, FDP stimmen nicht zu, die enthalten sich, der kommt nicht durch. Und plötzlich ist es doch passiert. Und dann gab es, jetzt wird's richtig sexy, eine Geschäftsordnungsdebatte, weil die SPD und andere beantragt haben, dass die Sitzung unterbrochen wird, weil man sich nach diesem Dammbruch erstmal sammeln wollte. Und in so einer Debatte reden dann eigentlich alle zur Geschäftsordnung, warum ist es wichtig zu unterbrechen, aber eigentlich redet ehrlicherweise nie jemand zur Geschäftsordnung, sondern inhaltlich. Und unser erster parlamentarischer Geschäftsführer, Christian Görke, meinte zu mir, du musst da jetzt reden, weil eigentlich ist das dann so Geschäftsführersache, geht ja um die Geschäftsordnung. Und ich saß da und meinte, was soll ich denn jetzt überhaupt sagen? Und dann haben wir irgendwie kurz gebrainstormt, ne? Und er hat mir auch so die ersten Sätze irgendwie mitgegeben, es ist keine Zufallsmehrheit, das haben sie gesucht und dann habe ich ein bisschen mir was aufgeschrieben und mit ihm noch überlegt, nebenbei die Reden der anderen gehört und dann ist man halt, muss man halt los. Und dann hatte ich diesen Zettel, ich kann meine Schrift schon so nicht lesen, aber wenn ich jetzt auch noch schnell schreibe, war es eine ganz Katastrophe und dann stand ich da vorne mit diesem Zettel und dachte, das ist klasse. Und ich bin nach vorne gelaufen, die AfD johlte, ne, die waren ja schon von ihrem Erfolg schon irgendwie siegestrunken.
Absolut, sie haben nie vergessen, ikonische Bilder.
Der Redner meinte ja noch, wir führen, ne, wir absolut gehen jetzt den Weg und Herr Merz, wenn Sie sich trauen, dann kommen Sie doch mit. Und nicht nur die haben gejohlt, also gerade auch wenn die mich sehen, ne, beim ganzen Thema Schwangerschaftsabbrüche sind wir da sehr oft aneinander gerasselt, auch die Unionsherren, die da vorne saßen, ne, die dann irgendwie die ganze Zeit
hätte
schon grinsen.
Hätte ich das angestachelt.
Ja, ja, weil die dann auch irgendwie, ne, man hat an diesem Blick angesehen, ah, diese hysterische Alte. So, ne, also
ja,
man kennt diesen
die
Blick ja irgendwie.
Junge, ja, ja.
Ja, naja, das ist ja dann so eine Sache. Und dann fing das halt mit den paar Sätzen an, die ich mit Christian so aufschreiben konnte und dann irgendwann merkte ich, wie diese Stimmung war, wie auch, was mir da auch entgegenschlug und ich hatte vor allem diesen ganzen Frust, diese Angst, diese Wut der Menschen irgendwie im Hinterkopf, die jetzt hier irgendwie das mitbekommen haben. Also migrantische Menschen, queere Menschen, Menschen, die obdachlos sind, die arbeitslos sind, die genau wissen, sie sind diejenigen, die ausgegrenzt werden. Sie sind diejenigen, die zu Sündenböcken erklärt werden, bei denen man nicht weiß, was passiert eigentlich mit denen, wenn so eine AfD an der Macht ist. Und das sind ja auch die Menschen, mit denen ich viel Kontakt habe, gerade auch queere junge Menschen, die wirklich Angst haben und ehrlicherweise auch zu Recht. Und ich habe an die gedacht und habe deswegen halt einfach diese Wut rausgelassen und dass die Union das nicht ernst genommen hat, ja, sondern so getan hat, als wäre das einfach ein ganz normaler Vorgang. Das hat dann irgendwie, ist das so ein bisschen eskaliert. Und diese Abschlusssätze, ne, wehrt euch, leistet Widerstand, das hatte ich mir schon überlegt, aber dann noch dieses Ergänzen gegen den Faschismus hier im Land und dann merkt man, ich mache so eine kurze Pause, weil ich überlegte, kann ich auf die Barrikaden sagen, ist das zu viel? Und mir dann im selben Moment dachte, nee, es ist genau richtig.
Ich dachte, das sei so eine Kunstpause. Ja, ich dachte, du wüsstest ganz genau, was du sagen würdest.
Na, es war ein kurzer innerer
Struggle. Ja, weil viele ja tatsächlich diese Pausen machen, um dann nochmal ja, so zum Schlussakkord.
Das aber ist jetzt ja auch mal so Hand aufs Herz, du hast doch kein Rhetoriktraining gemacht, so schnell wie du sprichst, oder?
Das wird mir also auch immer wieder gesagt.
Das ist ja ihre Marke.
Sie hat die Pausen nicht gelernt.
Nein, man kann ja schnell reden und trotzdem kleine Pausen machen. Ich dachte, das sei eine kleine Pause. Nee. Ich dachte nicht, dass sie da tak, 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 tak noch.
Also professionell, es war so ein kurzer innerer Streit. Dann dachte ich mir so, nee, komm, also jetzt muss man auch wirklich in dieser Situation, also das hatte ich auch später nochmal erklärt, auf die Barrikaden, ne, um Demokratie, um Sozialstaat zu verteidigen. Natürlich vor allem auch bildlich gesprochen, aber ich habe mir in dem Moment gedacht, es muss. Und es war, glaube ich, gut.
Hast du dich jetzt sozusagen daran gewöhnt, dass man dich erkennt auf der Straße? Das muss jetzt ja alles neu sein, oder?
Ja, also es ist auch immer wieder überraschend, wenn, also gerade junge Leute mich natürlich ansprechen, weil ja, die kennen mich von den sozialen Medien und es ist aber auch einfach immer total süß, weil also du hast die ganz schüchtern sind oder ganz überrascht, dass sie mich in Berlin am Bundestag sehen, wer kann damit auch rechnen und dass man dann irgendwie Fotos macht und so, also es ist schon einfach, es ist toll, also es ist vor allem toll zu wissen, dass diese jungen Menschen auch durch mich und durch die Linke jetzt Bock haben, sich einzumischen. Also das ist echt, das ist ein tolles
Gefühl.
Also das
ist viel mehr als sein Promi-Dasein, dieses Ha. Die sind jetzt politisiert, die interessieren sich jetzt wirklich.
Ja, und also sie fühlen
interessieren sich
vertreten. Sich
natürlich auch für dich, genau. Aber tatsächlich für die Sache.
Genau, die fühlen sich vertreten und die sagen, hey, endlich spricht das mal jemand aus. Ich meine, wir alle kennen das doch, ne? Also, dass man irgendwie Vorbilder braucht, vor allen Dingen auch in unserem Fall Frauen, zu denen man aufschauen kann. Und dass ich das jetzt für einige sein kann und die motivieren kann und für die vielleicht das auch eine Stärke ist, zu wissen, dass da jemand sich für sie einsetzt und dass sie sich auch für sich selbst einsetzen können. Also, ich weiß nicht, was mir Schöneres passieren könnte. Mhm. Und das ist jedes Mal
denkst
wieder toll.
Denkst du, da gibt es so ein Ende? Also, du hast ja ein bisschen so dieses Gegröle und diese Überheblichkeit des Feierns des Sieges der AfD beschrieben, was ich nie vergessen werde, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war also wirklich obszön. Mhm. Denkst du, dass du auch an solche Wählerschaften drankommst? Also wir reden ja wirklich über viele, die die AfD wählen, auch wenn sie gar nicht hinter den Werten der AfD stehen. Also ist da irgendwo, wie viel würdest du denn denken, ist da noch zuzulegen?
Also ich denke, wenn man die AfD klein halten will, dann braucht man eine starke Sozialpolitik. Das ist so der Kern. Also dieses Ganze, wir schreiben jetzt von der AfD ab und halten sie klein, was die Union ja versucht. Also wir wissen, dass es nicht funktioniert, abgesehen davon, dass es einfach menschlich auch oft widerlich ist. Sondern ich bin der Überzeugung, wir brauchen eine starke Sozialpolitik. Wir brauchen einen Staat, der für die Menschen da ist, der ihnen Daseinsvorsorge garantiert. Und dann können die Menschen sich auch mit diesem Staat identifizieren und ihn auch unterstützen. Und deswegen finde ich, kann gerade eine linke Partei an der Stelle auch sehr erfolgreich sein, weil wir den Leuten ja zuhören. Ich meine, wir waren an den Haustüren, wir waren, also du warst ja viel vor Jobcentern beispielsweise. Man redet ja mit den Leuten, man hört ihre Ängste und ihre Sorgen und ganz oft sind das die sozialen Fragen, die da im Fokus sind. Also ich meine, wir haben alle die Gespräche geführt. Ne? Ich hatte eine Rentnerin, die sich beschwerte, dass die Bürgergeldempfängerin so viel Geld kriegt fürs Nichtstun und ihre Rente ist so niedrig. Und dann sagst du, ja, die Rente ist so niedrig. Das ist doch eigentlich der Kernpunkt. Lassen Sie uns doch gemeinsam für eine bessere Rente streiten. Davon haben Sie doch viel mehr. So, das ist jetzt ein recht einfaches Beispiel, aber das funktioniert nicht immer. Du hast Menschen mit einem geschlossenen rechten Weltbild. Du hast auch viele, die sich davon jetzt mitreißen lassen, aber ich würde nicht alle Wähler in der AfD irgendwie als verloren ansehen, im Gegenteil. Und ich finde, da kann eben gerade eine Linke ihren Beitrag leisten, durch vor Ort sein, Sozialberatung unterstützen. Wir haben das ja in Berlin geschafft, ne? In Lichtenberg, wo Beatrix von Storch gesagt hat, ne, die rote Hochburg, die nehme ich ein, ja, nüscht hast du. So, Ines hat es geschafft, genau mit dieser Art. Das kannst du im ländlichen Raum nicht eins zu eins übernehmen, aber du kannst davon zumindest was lernen.
Der Wahlkampf gerade die letzten Wochen, das war ja so ein bisschen, ich habe das ja dann verfolgt, schon noch so rauschartig, weil es wurden immer mehr Leute, die kommen und die Veranstaltung und die Seele, ja, und es so, wie sagte, einmal es eskalierte, so, was kommt, und dann sind die Bundestagswahlen, toller Wahlabend, große Feier, Hat sich jetzt irgendwas im Modus geändert? Also, weil man arbeitet ja immer hin, dann ist dieser Tag. Genau. Und jetzt bist du auf einmal in einer Situation, wo du nicht nur über 5% kommen musst, sondern auf einmal werden womöglich ganz neue Fragen gestellt. Ihr habt eine Fraktion, wovon bestimmt ein Großteil gar nicht damit gerechnet hat, dass er demnächst im Bundestag sitzt.
Also genau, sie muss besetzen, hat sie ja gesagt.
Also wir haben damit natürlich gerade eine ganze Menge zu tun. Welche Strukturen geben wir uns? Wir müssen einen Stellenplan entwickeln, einen Haushaltsplan. Die ganzen neuen Leute müssen erstmal überhaupt einen Überblick bekommen. Und ja, viele dachten überhaupt nicht, dass sie eine Chance haben. Aber wir haben eine tolle Fraktion übrigens. Wir haben 4 Pflegekräfte, 2 Ärzte, wir haben einen Kfz-Mechaniker, wir haben jemanden, der bei VW am Band stand.
Ihr seid bei weitem die Diverse.
Ja, wir haben jemanden, der im Stahlwerk war. Wir haben einen Erzieher, wir haben einen Forstwirt. Also es ist einfach richtig Sozialarbeiterin. Also genau das, was ich mir wünsche, was eine Linke auch schaffen soll, nämlich genau diese Gesellschaft abzubilden. Also es ist eine große Aufgabe und auch die Partei steht ja vor riesigen Aufgaben. Ne? Also wie kann ich so viele neue Mitglieder einbinden? Ich muss natürlich irgendwie an das Thema Bildungsarbeit dran. Nicht nur, wie funktioniert Partei, sondern auch, wo kommen wir eigentlich her? Viele kommen zu uns, weil sie, ich nenne es immer Bauchlinks, ich finde das aber gut, also weil sie Bauchlinks sind, weil sie merken, da ist was ungerecht und wir möchten Bauchlinks universelle Menschenrechte.
Ausdruck. Ja,
und
ich finde das eine gute Sache. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist so... Es ist im Moment so ein Hype, ja, der ausgelöst wird von ein paar Personen, aber ob da tatsächlich die Überzeugung dahinter steckt, aber Bauchlinks ist super.
Bauchlinks ist schon, so würde ich sagen, so eine Intuition, ja, ohne dass du da jetzt immer gleich so weltanschauliche sozusagen Hintergrund erklären müssen, aber da sitzt so das.
Genau, dieses Erkenntnis, es läuft was falsch und wir möchten dagegen was tun. Und natürlich müssen wir auch gucken, den Leuten erklären, wo kommt diese Partei her historisch, warum haben wir bestimmte Überzeugungen. Das wird auch außenpolitisch natürlich eine große Debatte werden, das ist ja vollkommen klar. Und wir müssen gucken, wie stärken wir unsere Landesverbände, unsere Kreisverbände. Und wir haben natürlich jetzt eine Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Wir haben nächstes Jahr 5, 6 verschiedene Wahlen. Wahnsinn. Berlin ist auch schon wieder dran, weil ihr jedes Jahr wählen müsst, weil es ist ja furchtbar. Jedes Jahr musst du in Berlin Wahlkampf machen. Nein, also und wir haben ja Ergebnisse, wo man sagen kann, ey, in Rheinland-Pfalz stehen wir plötzlich bei 9%, im Saarland bei 8%. Also auch da müssen die Leute aufgebaut werden. Auch da muss man gucken, welche Themen setzt man. Also es ist irgendwie immer was zu tun. Und gleichzeitig willst du schauen, wie kannst du die Haustürgespräche weiter ausbauen? Wie kannst du mehr Sozialberatung anbieten? Und das ist natürlich ein Riesenprozess. Und es ist unglaublich anstrengend. Aber also der Zustrom bleibt gleich. Ich war jetzt gerade letzte Woche in Saarbrücken in Mainz. Da waren einmal 600, einmal 800 Leute, die einfach immer noch Bock auf uns haben. Ja. So, ich war bei meiner Mitgliederversammlung gerade in Osnabrück, über 40 Leute, davon die Hälfte irgendwie erst dieses Jahr eingetreten. Und alle, also viele Junge, auch ein paar von den Älteren natürlich dabei, die dann in Arbeitsgruppen saßen und überlegt haben, wie geht's weiter. Und das ist einfach so richtig schön mitzuerleben. So.
Also ihr macht es tatsächlich auch so basisdemokratisch eigentlich, wenn jetzt
wir
so
versuchen es auf jeden Fall, möglichst viele mitzunehmen. Also jetzt auch, ne, ein Fraktionsaufbau kann natürlich nur funktionieren, wenn auch die Partei mit einbezogen wird. Also wenn man sich da auch vernetzt, also klingt irgendwie total sinnvoll, war aber jetzt auch nicht immer
Ziele,
so.
Hast du jetzt so Ziele, wie es jetzt so weitergeht? So kommt, habt ihr so Meilensteine, würden wir so sagen, beim Projekt?
Naja, also wir haben ja so ein 100-Tage-Programm verabschiedet, beziehungsweise auch bestimmte Punkte. Wir wollen natürlich die Menschen, die zu uns gekommen sind, gut einbeziehen. Die Partei hat, glaube ich, gesagt, sie hätten gern 150.000 Mitglieder in den nächsten Monaten, wo ich sage, finde ich ambitioniert. Finde ich auch gut. Müssen wir gucken, dass, wie gesagt, dann auch alle die Chance haben, sich zu beteiligen. Und dann ist halt wirklich die Frage, was kann ich als Oppositionspartei erreichen oder eben auch in Regierungsverantwortung. Wir haben ja noch 2 Länder, in denen wir mitregieren. Und da sich die Frage zu stellen, wie nutzen wir die Ressourcen, die wir haben, um in der Gesellschaft für andere Mehrheiten zu kämpfen, für unsere Überzeugung zu werben und eben wirklich konkret zu unterstützen. Und das wird, glaube ich, die ganz spannende Frage.
Das ist auch noch eine Frage, die ich so hatte im Vorfeld. Inwieweit du jetzt schon sagen würdest, dass alleine, dass die Linke jetzt wieder drinnen ist, ja, und also doch mit einem großen Stimmanteil eigentlich, wenn man es vergleicht.
Vergleichsweise ja.
Hat es jetzt schon abgefärbt auf das Koalition? Merkt man jetzt schon, dass es ein bisschen, dass nach euch geschaut wird?
Naja, man hat den alten Bundestag einberufen, um schnell noch ein Gesetz durchzupeitschen oder eine Grundgesetzänderung, weil man so viel Angst hatte, mit uns zu reden. Also ich finde das schon ziemlich deutlich.
Ja.
Also man hätte mit uns auch das Grundgesetz ändern können, um die Schuldenbremse zu reformieren. Also es war ja auch immer unser Angebot, damit man im Haushalt Spielräume für alle Bereiche hat, nicht nur für Rüstung. Das hat man nicht getan. Also man merkt schon, dass sich da was bewegt. Aber leider hat es ja noch nicht so sehr geklappt, im Koalitionsvertrag auch irgendwie mal das Soziale zu stärken. Aber das werden wir jetzt halt in den nächsten Jahren dann immer weiter vorantreiben. Also auch die Koalition immer damit konfrontieren, warum macht ihr das nicht?
Wie würdest du die Funktion der Linken jetzt in dieser Wahlperiode beschreiben im Bundestag?
Der Klassiker ist natürlich laute Stimme für soziale Gerechtigkeit, Lobby für die, die sonst keine haben. Aber wenn man es mal konkretisiert, ist es natürlich das Themensetzen. die sonst untergehen. Das haben wir auch in der letzten Wahlperiode gemacht. Das können wir jetzt deutlich besser. Das Organisieren von Mehrheiten nicht nur im Parlament, sondern auch vor allen Dingen auch auf der Straße, wie man immer so schön sagt. Also wir wollen ja zum Beispiel eine Konferenz zum Mietendeckel machen, weil wir wissen, wir werden das alleine als Fraktion nicht umsetzen. Aber wenn wir uns mit den verschiedenen AkteurInnen, die da dran sind, vernetzen, dann kann man ja einen Schlachtplan entwickeln, wie man da weiterkommt, wie man Druck ausübt. So, und das ist für mich das eine, also diese Mehrheit schaffen, aber das andere ist wirklich konkret den Menschen helfen, sei es jetzt durch eine Mietwucher-App, wie wir die als Gruppe/Fraktion machen, die weiten wir natürlich aus, oder sei es eben durch den Ausbau von Sozialberatung. Also wir haben jetzt die Ressourcen, die da reingehen können, und ich finde, das ist so ein bisschen die Aufgabe, das zusammenzubringen.
Nach so viel politischem Inhalten muss ich nochmal persönlich werden, weil du hast ja selber deinen Sprung beschrieben, als du dich entschieden hast, für Spitzenkandidatin zu sein. Es gab eine Wasserflasche, wird gerade aufgemacht, und das hören wir jetzt auch.
Ja, das ist nur, und wie unaufmerksam wir sind heute. Nee, das hätten wir ja auch mal nachgießen können, nicht?
Und trotzdem verändert sich ja, glaube ich, auch was für einen persönlich durch die Rede. Also du warst ja schon vor der Rede bei TikTok sehr bekannt, aber durch die Rede bist du aus, ich meine, in der großen Medienwelt angekommen, bist jetzt auch in Talkshows eingeladen und wirst ganz anders wahrgenommen. Was macht das mit dir persönlich und vielleicht auch, wir müssen jetzt nicht zu privat werden, aber da hast du gesagt, es gibt jetzt eine neue Liebe, deine Eltern hast du erwähnt. Verändert sich da auch was so im persönlichen Nahbereich, wenn man auf einmal so bekannt ist, angesprochen wird?
Familie, Freundinnen, Freund vor allen Dingen sind unfassbar stolz und unterstützen das und finden das alles total super. Also da hat sich jetzt in dem Sinne nichts geändert. Was sich halt ändert, ist, dass man ab und an erkannt wird und mein Freund jetzt so ein bisschen der Insta-Husband ist, der Fotos machen muss, aber das macht er total super. Ich muss ehrlich sagen, also wenn ich mal wirklich... es gibt ja so diesen schönen Begriff.
Ich habe den noch nicht gehört.
Das sind immer die irgendwie die Fotos von ihren Frauen oder Freundinnen machen müssen, wenn die dann irgendwie am Meer sind oder so, und das ist jetzt auch sein Job so ein bisschen. Ich muss, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ehrlicherweise so ein bisschen Angst, weil ich die Menschen nicht enttäuschen will, die gerade diese großen Hoffnungen auch so ein bisschen auf mich projizieren. Also wenn ich Termine habe, auch größere Veranstaltungen, sage ich den Leuten immer, hey, wir können das nur gemeinsam verändern. Also wir wollen dieses System verändern, wir dürfen uns vorher nicht vom System kaputt machen lassen. Und ich bitte euch, ne, hängt euer Seelenheil nicht an eine Person, auch nicht an eine Partei, weil an irgendeinem Punkt wird euch die Partei enttäuschen, werde ich euch enttäuschen, weil ich irgendwas sage oder mache, wo ihr denkt, finde ich nicht gut. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber denkt immer daran, also es ist ein Gemeinschaftsprojekt, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. So, und ich habe jetzt vielleicht diese eine Rolle, aber ihr habt eure und ihr könnt auch mal eine ganz andere haben. Und das ist mir so wichtig. Also ich habe irgendwie immer so ein bisschen die Sorge, wann kommt der Moment, wo die Leute vielleicht sagen, ne, das reicht mir jetzt nicht mehr, was sie liefern kann. Oder ich hatte gedacht, jetzt passiert ganz viel. Und ich versuche auch immer zu sagen, wir können, also ich verspreche euch nicht das Blaue vom Himmel, wir können jetzt nicht plötzlich alles verändern, wir sind immer noch Opposition, aber ich kann euch versprechen, dass ich nicht müde werde, mit euch dafür zu kämpfen. So. Und das ist mir einfach so wichtig. Aber ja, das ist immer so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Also wann kommt irgendwann der Punkt, wo die Leute vielleicht sagen, so, nee, jetzt bin ich enttäuscht, jetzt bin ich sauer, jetzt will ich nicht mehr. Und
ich muss
die ist jetzt schuld.
Unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir die ganze Zeit Frau Reicheneck gegenüber sitzen, die strahlt, die voller Energie, voller Lebendigkeit ist, lächelnd, und sich das, was du eben sagst, es gibt auch so Situationen des Zauderns. Es muss doch auch Situationen der blanken Erschöpfung geben, oder?
Ja.
Oder ist jetzt sozusagen dieses Adrenalin des Erfolges so mächtig, dass das noch gar nicht kommt?
Also natürlich ist man erschöpft. Ich versuche auch meine Ruhepausen zu finden, gerade am Wochenende dann auch eben
Schaffst
Zeit
du das?
Mit den Lieben. Ja, also ich bin da sehr rabiat, weil ich halt genau weiß, wenn ich mich komplett auspowere, dann hilft das niemandem, weder mir noch den Menschen, für die ich irgendwie was erreichen will.
Stopp, super wichtiges Takeaway, ja.
Aufpassen auf sich selbst.
Ja, weil es ist ein Langstreckenlauf sozusagen in der Regel, auch wenn man manchmal zwischendurch Streckensprints einlegen muss, wo immer man ist, und es ist niemandem geholfen, weil man wird am Ende auch schlecht.
Genau, und ich muss also an der Stelle vielleicht auch noch so ein Takeaway von meiner früheren Chefin aus der Jugendhilfe, Mareike, liebe Grüße, die mir den Satz gesagt hat, Heidi, du bist nicht unverzichtbar. Und das war, in dem Moment dachte ich mir so, Was heißt das denn? Bin ich nicht, ne? Ist das nicht, was ich mache, hier wichtig und gut? Aber es war der Satz, der meinte, ey, wir kriegen das auch ohne dich hin und das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn du jetzt irgendwie im Urlaub bist oder weg bist oder was anderes hast, ey, dann bricht hier nichts zusammen. Und sie hat natürlich total recht. Also die Welt lastet nicht auf meinen Schultern. Das redet man sich ja manchmal ein, weil man sich denkt, ich muss das jetzt machen, weil sonst was? Dann sind da noch so viele andere Leute. Und das, was ich auch immer meinen Kiddies, ne? Ich bin ja jetzt mittlerweile da auch ein bisschen Mutti geworden, aber in cool oder Tante für die ganzen TikTok Jugendlichen. Oder die coole Weintante, die ist ja irgendwie mal
mimisch. Die 14, 15-Jährigen, die jetzt.
Ja. Und ich sage denen ja auch immer, ey Leute, ihr müsst euch Ruhepausen gönnen und das, was ich vorhin gesagt habe, ne, ihr könnt das System nur verändern, wenn es euch vorher nicht zerstört. Also muss ich mir das ja auch selber zu Herzen nehmen. Ich kann denen das ja nicht erzählen und mache dann selber. Deswegen, ich versuche irgendwie regelmäßig zu lesen. Da sind wir wieder bei den guten Büchern. Auch abends kein Doomscrolling auf dem Handy, sondern lesen klappt eher so semi. Aber eben auch dann wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt ein Tag, den halte ich jetzt frei. Und ich glaube, das braucht man auch ganz dringend. Und mich facht einfach immer wieder an, dass es so viele andere Leute gibt, die kämpfen. Ne? Also das motiviert natürlich unfassbar. Also du kriegst jetzt natürlich auch viel Gegenwind, viel Hass, viel... Also so viel Drohung und Beleidigung, es ist wirklich krass. Also ich meine, du kennst das, Katja, garantiert auch massiv bei dir. Bin ich mir nicht so sicher, wie sehr du deine Öffentlichkeit stehst, dass du das so in der Form abbekommst oder wie kontrovers du dich da... Also wahrscheinlich auch, aber Politik ist da nochmal besonders
speziell. Ich bin eine der wenigen, die irgendwie in diesen Corona-Kommissionen da waren. Ich werde da irgendwie in Ruhe gelassen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Das ist auch sehr gut. Ja. Und aber wo ich immer sage, okay, dieser Hass ist es wert, weil man halt so viele andere Menschen irgendwie dann hat, die das wieder positiv auch da dagegen Druck aufbauen. Und ich, also,
ja, wenn man sich das klar macht, das muss man sich aber wirklich aktiv klar machen. Das ist auch so ein Takeaway, dass man nicht die Gewalt abgibt an dann doch eher wenige, die aber umso härter dran gehen.
Ja, und ich glaube, es ist auch ganz gut, um sich selber zu wissen, ne? Wie geht's denn damit? Weil ich habe jetzt so bei dir ein bisschen rausgehört, wenn du angegriffen wirst, das macht dann irgendwas mit dir und holt manchmal noch so das besonders Gute und Kämpferische raus. Ich kann es nur von mir sagen, ich habe dann oft so, wenn ich bei Social Media geguckt habe, ich fand das schon spannend, das Seismograf, was gibt's für neue Verschwörungstheorien, was gibt's für neue Stories und Spins von rechts, was machen die Bots? Und das hat mich manchmal angespornt und dann habe ich aber gemerkt, es gibt irgendwann eine Situation, wo ich gedacht habe, stopp, jetzt brauche ich erstmal wieder Speck auf der Seele und es weggelegt. Ja, so, weil
deswegen bin ich von Twitter oder X weggegangen, also das war mir dann zu viel.
Wir kommen jetzt ja langsam so zum Ende und ich würde, glaube ich, zum Ende Fragen stellen, die du am Anfang von dir gesagt hast. Du kommst aus Sachsen-Anhalt, bist dort aufgewachsen, ziehst dich dorthin zurück irgendwann mal. Würdest du sagen, das ist deine Heimat?
Also Heimat ist für mich immer nicht so sehr der Ort, sondern die Menschen. Meine Familie wohnt da noch. Ich bin auch zu Ostern wieder da. Also mich zieht's regelmäßig zurück. Ob es mal dauerhaft so sein wird, das weiß ich noch nicht. Also das kann ich, glaube ich, heute auch noch nicht sagen. Aber wie gesagt, regelmäßig. Und gerade zu so Feiertagen, wo auch die ganzen Freundinnen von früher wieder da sind.
Ach, das ist nett. Ganz das schön. Ist nett. Und das andere war, dass du sagtest ja, also kannst dir auch vorstellen, wieder mal in die Jugendarbeit zurückzugehen.
Ja, unbedingt.
Würdest du dann nicht das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit und die Macht, die du hast und die Gestaltung, die ist ja dann immer noch da, aber bezieht sich auf einzelne Individuen, aber nicht mehr auf die große Menge. Glaubst du, dass du das vermissen wirst?
Nee, gar nicht. Also wenn ich die Chance hätte, würde ich mich einfach in so eine Waldhütte zurückziehen mit einer Bibliothek und wäre da auch glücklich. Ja, ich kann mit beidem gut. Also ich freue mich über die Chance, die ich jetzt habe, was für Leute zu bewegen und sie anzusprechen, aber das Gleiche hatte ich in der Jugendhilfe ja auch. Also da kann ich auch irgendwie von jungen Menschen berichten, wo ich gesehen habe, okay, da macht es einen Unterschied, dass ich da bin. So, das kennen meine KollegInnen aus dem Bereich garantiert auch. Es gibt Fälle, die sind natürlich frustriert, aber es gibt viele, wo man merkt, hey, da hat man was positiv verändert. Und das ist das, was ich auf beiden Ebenen, sage ich mal, toll finde. Und ich freue mich da auch schon wieder drauf.
Das ist ja interessant, weil wir ja vielleicht so als wirklich ganz, ganz Abschluss, weil wir ja immer mehr sehen, dass Menschen eigentlich froh sind, wenn sie so mit ihrem Erwerbsleben durch sind, eher früher als später in die Rente gehen, weil sie keine Jobzufriedenheit haben, weil sie nicht denken, dass sie irgendwie einen Unterschied machen in ihrem Job. Das ist ja bei dir ganz anders. Also du sagst, es ist ja egal, welcher Job das ist, ja, ob im Rampenlicht, ob dich alle erkennen oder so etwas, oder mit einigen Jungs, die gerade jetzt als Geflohene, als Asylanten da kommen. Das ist schon ein Motto, dann auch gute Arbeit zu schaffen, die Leute ansteckt.
Ja, also was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen, ich finde es so wichtig, dass Leute auch mit ihrer Arbeit glücklich sind. Und ich finde auch diese ganze Erzählung, Menschen wären faul, das ist totaler Quatsch. Du musst aus dieser Arbeit was mitnehmen für dich.
Ich finde es auch Quatsch.
Und das kann ein Job im sozialen Bereich sein. Das kann aber auch sein, dass du die Verkäuferin bist und eben weißt, hey, das ist wichtig, weil sonst kommen die Leute irgendwie nicht an ihr Essen ran. Und ich kann sie da irgendwie unterstützen, wenn ich sage, wo was steht. Oder ich kann für Ordnung sorgen. Also das habe ich auch alles schon erlebt. Und das einfach wertzuschätzen, deswegen weiß ich auch, was das bedeutet. So, aber also wenn ich mir das nochmal so ganz aussuchen könnte, ich wäre auch total gerne Buchhändlerin. Also ich habe auch größten Respekt vor den ganzen kleinen Buchhandlungen. Das ist ja auch echt hart, sich da durchzusetzen.
Was deine Mutter alles bewirkt hat.
Ja, ja, also, aber das finde ich auch so ein Traumjob, ne, wo ich genau weiß, wie schwer das ist, sich da auch gerade durchzusetzen. Deswegen so kleine Buchläden an dieser Stelle. Wichtiges Takeaway, kauft eure Bücher in kleinen Buchläden. Niemand
und
muss Bücher bei Amazon kaufen.
Kindern vor.
Das sowieso. Unterstützt die sind total wichtig und toll und überhaupt. Also da bin ich vielleicht mal irgendwann... Du hast ja auch nochmal den Sprung gemacht zur Schwimmlehrerin, was ich übrigens richtig cool finde. Und warum sollte das bei mir nicht auch mal irgendwann so sein?
Jetzt so ab und zu ganz, 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 ganz am Schluss gehen wir dann ein bisschen ins Private. Und was mir da jetzt aufgefallen ist, sind natürlich deine Tattoos. Aber worauf ich eingehen wollte, ist das, so wie du redest, so auch dieses Politische. Das sind doch Taylor Swift-Armbänder, die du abgelegt hast, damit dass du nicht zuklapperst, oder?
Ja, das sind Freundschaftsarmbänder.
Die kriegst du dann von deinen...
Genau, also ja, das hat natürlich was damit zu tun, dass ich Swiftie bin. Und das haben die Kiddies natürlich auch mitbekommen. Und jetzt bekomme ich halt regelmäßig, wenn ich unterwegs
was
bin,
steht da
solche
so
Freundschaftsarmbänder. Ja, das, die sind besonders toll. Ich habe einmal die Linke. Ich hatte das ja vorhin bei der Pressekonferenz an oder beim Pressestatement. Dann You Are Our Hero, das ist natürlich sehr süß. Aber das Tollste ist eigentlich, tu es für uns.
Oh.
Also das finde ich einfach so richtig schön. Ich habe noch ganz viele andere, wo auch ganz viel Linke und Fuck the Patriarchy und Antifaschismus, aber auch Taylor Swift Songs.
Ne? Look what you made me do. Tu es für uns. Das ist das absolut perfekte Schlusswort.
Das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön.
Der Sprung ins kalte Wasser wird unterstützt von den Freundinnen und Freunden des WZB. Die Redaktion hatte Michelle Boden, das Sounddesign kam von Bonnie Stoef, produziert wurde die Folge von mir, Jan Wetzel. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf der Plattform eurer Wahl, hinterlasst uns dort auch eine gute Bewertung.